Und jetzt kommt der Predigttext aus Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Das ist ein Text, wo zwei Menschen etwas vor die Füße, einen Menschen vor die Füße gelegt kriegen und mal sehen, wie sie damit umgehen. Muss ich hier weitermachen? Oder, ja. Oder kannst du das auch steuern? Das wäre mir fast sympathischer, weil du besser siehst, was hier passiert, als ich. Ne? Dass du einfach, wenn der Text zu Ende ist, dann nächste Folie, geht es dann weiter. Ne? Danke. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Ich lade euch ein, diese alte Begebenheit gemeinsam so ein Stück etappenweise anzuschauen. Ist durch diese Geschichte hindurch, vor allem die Personen anzuschauen, die beteiligt sind. Sind ja gar nicht so viele Personen. Was ist also in der Sache passiert und was in der Begegnung zwischen den beteiligten Personen? Und ich nenne, das mache ich mal weiter, meine erste Überschrift: Ora et labora, beten und arbeiten. Denn es ist ja auf dem Gebetsweg, dass diese Geschichte passiert. Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Tempel, zu ihrem rituellen Gebet, das sie seit Zeiten, wahrscheinlich wenn sie in Jerusalem waren, so gepflegt haben. Um 3 Uhr Gebetszeit geht man in den Tempel und verrichtet sein Gebet. Auf diesem Weg begegnen sie diesen Menschen. Und obwohl dieses Gebet wahrscheinlich so war wie immer, auch bevor sie Christen waren, hat es doch seit Pfingsten Veränderung erfahren, war es von einem neuen Geist, von einem frischen Wind geprägt. Also Petrus und Johannes sind auf dem Gebetsweg. Mir fällt eine andere Geschichte ein, die Jesus erzählt hat, wo auch zwei Menschen auf dem Gebetsweg nach Jerusalem sind und auch einem Hilfsbedürftigen begegnen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und in dieser Geschichte ist es aber so, dass diesen beiden, die da auf dem Weg zum Tempel, zum Gebet sind, dass sie diesen wohl wahrnehmen, diesen Menschen, der da liegt, unter die Räuber gefallen, aber es ist nicht ihre Sache, diesen Menschen zu helfen. Sie sind auf dem Weg zum Gebet. Und was kann es da Wichtigeres geben, als sich auf Gott einzustellen, auf das Gebet, ihm zu begegnen? Alles andere stört. Nach jüdischem Sinn verunreinigt es auch. Sie lassen sich nicht aufhalten von dem, der ihnen begegnet oder dem sie begegnen. Anders hier. Petrus und Johannes lassen sich auf die unvorhersehbare Begegnung ein. Zweifelsfrei war ein Bettler an der Tempeltür alles andere als eine Seltenheit. Wahrscheinlich so ähnlich wie in unseren Fußgängerzonen heute. Nehmen an, dass das bei euch auch so ist. Dass man immer wieder Menschen trifft, die dort sitzen oder hocken oder knien oder wie auch immer und um Geld bitten. Und trotzdem ist jede solche Situation immer wieder neu, einmalig und herausfordernd. Und sie kommt auch ungeplant. Also ich erlebe es zumindest so. Ich weiß, dass das stattfindet in unseren Städten und trotzdem, plötzlich steht er vor mir oder kniet vor mir, bin ich überrascht und muss mich jetzt neu positionieren. Wie gehe ich damit um? Aber vielleicht verleitet auch gerade eine unvorhersehbare Alltäglichkeit. Sie verleitet dazu, dass wir die Herausforderung einfach ignorieren. Kennen wir und haken es ab. Vielleicht hat die Aufmerksamkeit von Petrus und Johannes ja auch gerade damit zu tun, dass sie auf dem Weg zum Gebet sind und dass ihr Gebetsleben, wenn auch in gewohnten Formen, doch Veränderung erfahren hat durch diesen Geist, den sie in sich haben, den Geist Gottes. Dass plötzlich das Gebet, was ja eigentlich, ja, ist sogar ins Kämmerlein gehört, wie Jesus sagt, eine intime Beziehung zwischen Gott und mir zum Ausdruck bringt, dass dieses Gebet in aller Exklusivität sich nicht abschottet, sich nicht von der Welt und ihren Herausforderungen zurückzieht. Gerade dieser Gebetsweg der beiden wird zu einem missionarischen und diakonischen Weg, zu einem Ora et Labora, ganz im Sinne von Benedikt von Nursia, der das ja in seine Regel so aufgenommen hat, bete und arbeite. Und zwar nicht als zwei Alternativen, jetzt beten wir und dann arbeiten wir wieder oder umgedreht, sondern ein Verwobensein der beiden, betend arbeiten und arbeitend beten. Man kann es nicht voneinander trennen. Wenn wir Christen etwas tun, ganz egal was wir tun, hat es immer mit Gebet zu tun, immer mit unserer Beziehung, unserer lebendigen Beziehung zu Gott zu tun. Und wenn wir mit Gott in Beziehung sind, hat es immer auch mit den Menschen zu tun, denen wir begegnen. Heute habt ihr das nicht gesungen, aber ich weiß nicht, wie ihr sonst auch Anbetungszeiten habt. Es gibt so schöne Lieder, zum Beispiel Herr, öffne mir die Augen, ich will dich sehen, Herr. Wenn ihr das manchmal singt, finde ich ein sehr schönes Lied. Und wir singen das vielleicht mit geschlossenen Augen und stellen uns vielleicht Jesus irgendwie vor. Aber was wäre denn, wenn er das wahr macht, sich sehen lässt, aber eben als dieser Mensch vor der Tempeltür oder in der Schwester und Bruder neben mir, den ich vielleicht auch gar nicht so gern begegne, den ich nur, ja, sitze halt gerade neben ihm oder neben ihr. Was ist, wenn Jesus uns gar nicht so begegnet, wie wir uns das vorstellen, sondern eben in dem Menschen, der völlig unerwartet vor unserer Tür, vor unserer Tempeltür sitzt oder steht? Könnte doch passieren. Kriegen wir es dann mit? Ist unser Gebet dann zu Ende? Petrus und Johannes beten sozusagen mit offenen Augen. Und dazu möchte ich uns einladen. Gehört Mut dazu, mit offenen Augen zu beten. Wir beten manchmal so, Herr, zeig uns deinen Willen, führe uns deinen Weg. Wie ist das, wenn es konkret wird? Und wenn es dann anders vielleicht aussieht, als wir so ein bisschen mitgedacht haben, dass Gottes Antwort sein müsste. Petrus und Johannes lassen sich aufhalten, lassen sich unterbrechen, lassen sich auf eine Begegnung ein. Und ich glaube, das hat ihr Gebetsleben anschließend im Tempel verändert. Die werden sicherlich ganz anders gebetet haben, als wären sie diesen Menschen nicht begegnet, wäre diese Geschichte, dieses Wunder nicht passiert. Und ich wünsche mir, dass unser Gebetsleben ja von Gott durcheinandergebracht werden darf. Dass er wirklich hineinredet und hineinhandelt in unser Beten und unser Handeln, in unser Leben und dass unser Gebetsleben und auch unser Gemeindearbeitsleben verändert. Das ist ein erster Gedanke. Ein zweiter, Erwartungshaltung. Da komme ich zu dem Gelähmten selber. Der ist natürlich in der Erwartungshaltung, wird ja auch beschrieben, dass er jetzt erwartet, jetzt gleich kriege ich hoffentlich von den beiden was für meinen Lebensunterhalt. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Der Gelähmte sieht also in den beiden Betern potenzielle Spender. Er weiß um den Zusammenhang von Beten und diakonischem Engagement. Wahre Beter sind doch geradezu verpflichtet, die gefalteten Hände zu öffnen, um zu geben, oder? Auch wenn kein Fünkchen Wissen von Glaube, von Gott, von Kirche und was weiß ich vorhanden ist und immer mehr Menschen leben um uns herum, die kein Fünkchen Ahnung haben, was wir hier so machen. Aber eins wissen die, dass es bei Kirche was gibt. Also ich habe zumindest erlebt, wie oft das bei uns geklingelt hat und Menschen stehen vor der Tür, die meistens um Geld gebeten haben. Ich Menschen um uns herum, die wissen ganz genau, wie wir uns verhalten müssten. Ich erinnere mich noch, ich habe in der Schule mal gespickt bei der Arbeit. Es war schlimm. Also bin auch erwischt worden. Natürlich bin ich erwischt worden. Ich habe den Eindruck, Gott hat bei mir immer so gemacht, ich bin immer erwischt worden. Andere nicht. Ich bin nicht, weil ich mich dumm angestellt habe. Ich glaube, das musste so sein. Naja, jedenfalls, ich bin also erwischt worden. Und ich glaube, für den auch, zumindest was der Lehrer mir gesagt hat, war es für ihn viel, viel schlimmer, dass ich gespickt habe, als hätte es irgendjemand anders gemacht, weil ich Christ war. Und das wusste der. Dass du das tust, das war das eigentlich Schlimme. Menschen wissen, wie wir uns verhalten müssten, wie wir sein müssten. Sie wissen das. Vielleicht manchmal besser als wir. Und wir können uns fragen und sollten uns vielleicht auch fragen, welche Erwartungen die Menschen an uns haben, sind berechtigt und welche auch unberechtigt. Ich komme nachher nochmal drauf. Ich glaube, dass das ganz wesentliche Fragen sind. Uns diesen Fragen stellen. Welche Erwartungen sind berechtigt und wollen wir gern erfüllen? Und bei welchen Erwartungen sagen wir vielleicht auch, nein, die kann oder möchte ich nicht erfüllen? Und ich komme damit zu meiner nächsten Überschrift. Blickkontakt. Die Reaktion des Petrus fasziniert mich nämlich. Also die Erwartungshaltung ist da. Er hofft, was zu kriegen. Und Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Beiderseitiger Blickkontakt. Darauf legt Petrus Wert. Warum? Zunächst wird uns mal berichtet, dass Petrus und Johannes den Hilfesuchenden anschauen. Unsere Welt lebt vom Hinschauen und auch vom Wegschauen. Unsere Aufmerksamkeit wird überall erregt. Medien sind voll von, ja, die wollen unsere Aufmerksamkeit. Plakate an der Wand, in unseren Städten, voll gekleistert. Überall will man unsere Aufmerksamkeit, meistens unser Bestes, also unser Geld. Wir haben mehr oder weniger gut gelernt, mit dieser Herausforderung umzugehen. Also an manchen Stellen bewusst zu sagen, ich schaue weg. Oder vielleicht auch unbewusst wegzuschauen. Wir müssen sogar wegschauen, wenn wir nicht ausbluten wollen. Wir können nicht alles, was auf uns einstürmt, alles, was etwas von uns will und wer etwas von uns will, können wir uns nicht darauf einlassen. Wir haben einen Mechanismus entwickelt, einfach manche Sachen auszublenden, abzuschalten. Aber dieses Wegschauen hat natürlich auch eine fatale Kehrseite. Wie oft schauen wir denn eben auch weg, wo unsere Aufmerksamkeit notwendig, und zwar notwendig im wahrsten Sinne des Wortes, wäre? Wie viele Missbrauchsfälle oder Kindeswohlgefährdungen gäbe es nicht, wenn Mütter, Verwandte, Erzieher, Lehrer, wer auch immer, nicht weggeschaut hätten? Wie viel Gewalt könnte unter Umständen zumindest verhindert oder beendet werden, wenn Menschen nicht wegschauen würden, wenn wir nicht wegschauen würden? Ich weiß, es gibt auch die andere Seite, wo Menschen wirklich Zivilcourage leben. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Wenn ich dem Bettler, der mir in der Einkaufspassage oder vor der Kirchentür oder wo auch immer begegnet, wenn ich dem nichts geben möchte, wie kann ich am besten aus der Situation rauskommen? Indem ich wegschaue, indem ich so tue, als hätte ich ihn nicht gesehen. Das funktioniert. Also mache ich ja selber so. Genau das tun Petrus und Johannes nicht. Sie schauen den Bettler an. Sie nehmen Kontakt auf. Zunächst Blickkontakt. Schon verloren, möchte man sagen. Jetzt können sie nicht mehr ignorant vorübergehen, können nicht mehr so tun, als hätten sie es nicht bemerkt. Denn das, was wir sehen, was wir wirklich wahrnehmen, was wir in uns aufnehmen, das macht etwas mit uns. Wie oft verschließen wir die Augen vor den Herausforderungen, die auf uns selber oder auf uns als Gemeinde einstürmen, weil wir Angst haben, weil wir uns überfordert fühlen. Weil wir vielleicht die Sorge haben, zu sehr beansprucht zu werden. Nicht wissen, wie weit geht das? Wie viel wird von mir verlangt? Wo kann ich irgendwo noch eine Grenze ziehen? Komme ich raus aus der Nummer? Wenn ich es kurz sagen will, wäre es Angst vor Hingabe. Angst vor zu viel Hingabe. Solange die Kosten überschaubar sind, solange uns die Herausforderung nicht wirklich herausfordert, wir unbehelligt unseren frommen Trott leben können. Da schauen wir vielleicht sogar ganz gern mal hin, steht uns ja auch gut zu Gesicht. Aber wenn es uns mit Haut und Haaren zu beanspruchen droht, dann machen wir manchmal die Augen zu und sei es beim Beten. Dieser Text fordert mich heraus, hinzuschauen, auch wenn die Folgen nicht absehbar sind. Von Jesus lesen wir immer wieder, dass er hinsah und es ihn bewegte. Man kann ja auch Mission betreiben, ohne hinzuschauen. Ich gestehe das mal frei heraus, ich habe in Freiberg über mehrere Jahre erfolgreich verhindert, dass wir evangelisiert haben. Da kam die Anfrage natürlich, wir müssten wieder mal evangelisieren. Ich habe dann mal einfach so ein bisschen provokant zurückgefragt, warum? Und da kam als Antwort, damit wir wieder wachsen. Ich kann diese Antwort nachvollziehen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir wachsen, wir sind weniger geworden. Aber ich habe versucht, deutlich zu machen, dass das kein gutes Motiv für Mission ist. Dann sind wir nämlich bei uns, da schauen wir uns an. Wir missionieren, damit wir wieder wachsen. Und ich glaube, das ist Missbrauch von Menschen. Es gibt sicherlich schlimmeren Missbrauch von Menschen. Aber ich glaube, dass Menschen genau merken und spüren, ob wir bei ihnen sind oder ob wir bei uns sind. Man kann eigennützig missionieren, ohne hinzuschauen, ohne wirklich den Menschen mit seiner Situation, in dem, was er braucht, wahrzunehmen und dem zu begegnen. Und das möchte ich nicht. Man kann auch eigennützig missionieren, um vor Gott gut dazustehen, dass wir sagen können, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Gott muss mit uns zufrieden sein. Dann bin ich auch nicht bei dem anderen, dann bin ich bei meiner Selbstrechtfertigung, dass ich mit meinem Gott ins Reine komme. Jesus hat Menschen angesehen und es hat ihn berührt, es hat ihn bewegt. Lesen wir bei ganz vielen Heilungsgeschichten. Oder denken wir nur an den reichen Jüngling. Er sah ihn an und gewann ihn lieb. Das ist das Risiko des Hinschauens. Aber ich glaube, es ist ein schönes Risiko und ein gesegnetes Risiko. Doch das ist nicht alles. Petrus lädt den Bettler ein. Sieh uns an. Warum wohl? Sicherlich, weil der Nachsatz kommt. Silber und Gold habe ich nicht. Ja, du siehst doch schon an unseren Klamotten, dass von uns nichts zu haben ist. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ich vermute, dass der eingeforderte Blickkontakt etwas ganz Wesentliches beinhaltet. Ich sagte das vorhin schon, ohne dass ein Mensch viel weiß über Kirche und Gott, weiß er doch, bei der Kirche kriegst du was. Die Institution Kirche ist dafür da, sozusagen das soziale Gesicht der Gesellschaft zu sein. Armen und Benachteiligten zu helfen. Da kann man mit Hilfe rechnen, die nichts kostet. Nicht nur an Geld nichts kostet, sondern bei uns war es zumindest so, in der Regel kommt der Bettler und wenn er was kriegt, wenn es gut geht, sagt er Danke und dann geht er wieder. Und die Geschichte ist zu Ende. Und ich merke an diesem Punkt, dass mich das manchmal ein bisschen gewurmt hat. Manchmal ein bisschen ärgert. Dass ich das Gefühl hatte, ausgenutzt zu werden. Manchmal habe ich Leuten, die manchmal in unverschämten Forderungen kamen, erklärt, dass jetzt hier nicht eine Kirche dahinter ist, die das Geld gibt, sondern wenn ich das gebe, dann gebe ich es meiner Tasche. Das sehen die Leute gar nicht. Die sehen einfach, Institution Kirche, muss helfen, also Lack raus. Fertig. Ich habe das Gefühl, ausgenutzt zu werden. Ich merke, es geht nicht um mich, es geht nicht um Gott, es geht nicht um Gemeinde. Da will keiner mit Gott in Kontakt kommen. Nein, da will einfach nur das vordergründige Bedürfnis, das durchaus berechtigt ist, erfüllt bekommen. Ich bin als Dienstleister gefragt, mit der unausgesprochenen Aufforderung, den Menschen ansonsten bitte in Ruhe zu lassen. Und hier tritt Petrus entgegen und sagt, sieh uns an, nimm Kontakt auf, tritt in Beziehung mit uns. Wir stehen nicht nur für Armenversorgung, auch wenn wir das im Repertoire haben, und wenn es auf den flüchtigen Blick vielleicht auch so aussehen mag, von außen zumindest, Gott geht es um mehr. Gott geht es um dich. Gott möchte, dass du in Beziehung mit ihm kommst. Und er möchte auch, dass du in Beziehung mit uns kommst. Ich möchte mich nicht auf das reduzieren lassen, was du von mir erwartest. Ich möchte, dass du in Beziehung trittst. Übrigens ganz wichtig für jede Beziehung, in der wir leben. Wenn wir einander auf das reduzieren, was wir voneinander erwarten, ist die Beziehung, ist der Tod im Topf in der Beziehung. Der Blickkontakt ist der erste Schritt für eine Beziehung. Und der Blickkontakt verändert beide. Wenn beide einander anschauen, werden beide zu angesehenen Menschen. Und das haben sie verdient. Das steht beiden zu. Und nur so können wir einander gerecht werden. Ich gehe einen Schritt weiter in der Geschichte. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Meine Überschrift dazu: bedarfsorientiert oder ressourcenorientiert. Petrus hätte es sich ja einfacher machen können. Ohne Blickkontakt und ohne Verständnis von Ora et Labora hätte er das vielleicht auch so gemacht. Er hätte sagen können: Silber und Gold. Und ich habe gemerkt, als ich mein Konzept geschrieben habe, habe ich mich vertippt. Das D liegt auf der Tastatur neben dem F. Da stand auf einmal: Silber und Golf habe ich nicht. Stimmt. Da hast du kein Glück bei uns. Vielleicht kommt nach mir einer, der hat mehr. Dann versuch da dein Glück. Ich habe es nicht. Tut mir wirklich leid. Wer wollte ihm das verübeln? Hat doch recht. Aber Petrus bleibt nicht bei dem stehen, was er nicht hat. Das ist eine interessante Frage und das ist genau die Frage, mit der ich eigentlich auch in Gemeinden gehen möchte. Was seht ihr? Was seht ihr als Gemeinde Jena, wenn ihr euch seht als Gemeinde oder auch als Einzelne? Das, was ihr habt oder das, was ihr nicht habt? Und wie oft, und so sind wir Deutschen vielleicht besonders, wie oft sehen wir das, was wir nicht haben, woran es uns mangelt? Es sei eine größere Gemeinde als Freiberg, wir sind noch 67 Leute. Und da mangelt es an Kindermitarbeitern, auch an Kindern, für die wir Mitarbeiter dann auch bräuchten, an Jugendlichen, an Leuten, die predigen am Sonntag, die auf Station fahren und solche Sachen. Und ich könnte jetzt eine Viertelstunde lang erzählen, was uns alles fehlt. Und das stimmt alles, das fehlt wirklich. Und ich glaube, ihr habt auch eure Geschichte, wo ihr sagen könnt: das haben wir nicht. Es fehlt uns. Was wir dagegen reichlich haben, das sind Anfragen, Erwartungen, Herausforderungen, Bedürfnisse von Menschen in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, noch und noch. Und ich vermute mal, ihr habt auch, könnt ihr sofort sagen, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Ne? Oder gibt es Gemeinden, die sagen, wir haben genug Mitarbeiter? Ich weiß es nicht. Wir können uns hinstellen und sagen, wir haben zu wenig, um die Bedarfe zu decken. Und es stimmt. Aber wir könnten es auch wie Petrus halten und uns hinstellen und sagen, wir gucken mal, was wir haben. Wir gucken darauf, was wir haben. Wir lassen uns nicht von dem leiten, was wir nicht haben. Und vielleicht muss man sich dazu wirklich mal hinsetzen und mal aufschreiben, mal zusammensammeln, was lebt eigentlich unter uns an Begabung, an Potenzial, an Möglichkeiten. Und wie oft ist unsere Ohnmacht einfach davon bestimmt, weil wir das sehen, was wir nicht haben. Und das lähmt uns. Und das, was aber eigentlich da ist, das verkümmert unter dieser großen Glocke dessen, was wir nicht haben. Was aber da ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Und jetzt möchte ich mal fragen, was glaubt ihr, was Gott von uns erwartet? Dass wir alle Erwartungen erfüllen, die um uns herum wir sehen, die an uns herangetragen werden, oder dass wir das weitergeben, was unter uns lebt, was Gott in uns hineingelegt hat? Die Überschrift hieß ja bedarfsorientiert oder ressourcenorientiert. Was erwartet Gott von uns? Dass wir das tun, was Menschen von uns wollen, oder dass wir das tun, was Gott in uns hineingelegt hat. Sicherlich, es gibt die Erfahrung, dass Gott von Menschen auch Dinge erwartet, die sie nicht haben. Biblische Beispiele ohne Ende. Bei Mose angefangen und Jeremia und wie sie alle heißen. Ich kann nicht reden, bin zu jung und dergleichen. In diesen Fällen hat Gott dafür gesorgt, dass in dem Moment, wo die Menschen das brauchten, das auch da war. Und diese Erfahrung dürfen wir sicherlich auch machen. Aber ich glaube, das ist nicht der Normalfall. Ich glaube, dass der Normalfall der ist, dass Gott von uns möchte, dass das, was er in uns hineingelegt hat, wir auch einsetzen für sein Reich. Dass die Begabungen, die wir haben, wir auch gebrauchen. Gott gibt uns noch nicht Gaben und sagt, aber ich will gar nicht, dass du damit was machst. Ich möchte, dass du was ganz anderes tust. Das ist doch der Sinn von Gottes Gaben, dass wir sie verwirklichen, dass wir sie einsetzen. Es ist gut, nach außen zu schauen. Es ist gut, zu fragen, in welcher Stadt leben wir? Was für Menschen leben da? Was bewegt diese Menschen? Ganz wichtige Fragen. Aber die andere wichtige Frage, die dem gegenübersteht, ist die, was haben wir? Was lebt unter uns? Was möchte Gott, dass wir damit tun? Mit dem, was er uns geschenkt hat. Und manchmal erübrigt sich sogar die Frage, wenn wir zur Tür hinauskommen und vielleicht dann der Mensch vor der Tempeltür sitzt. Und dann müsste der nächste Schritt kommen, der nächste Satz. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Wir singen oft so schöne Lieder, mein Jesus, mein Retter. Und ich betone es mal so ein bisschen anders. Ich sage mal, mein Jesus, mein Retter. Jesus, du bist allein genug für mich. Oder wer es älter haben möchte, meinen Jesus lasse ich nicht. Das sind alles gute Lieder, keine Frage, die vielleicht auch als Gegenüber einen Frömmigkeitsstil haben, wo eine persönliche Jesus-Beziehung verloren gegangen ist. Aber es kann auch passieren, dass wir wirklich diesen Jesus für uns in Anspruch nehmen und darüber hinaus nicht mehr blicken, nicht mehr sehen. Dass uns unser Jesus genug ist und dass wir uns selber im Grunde auch genug sind. Wir finden nicht mal den Schritt, was ich habe, das gebe ich dir. Oder wir sagen, weil wir daher kommen, was wir nicht haben, dass wir sagen, das Wenige, was wir haben, das reicht gerade so für uns. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Petrus hält nichts zurück. Und jetzt wäre zum Schluss noch die Frage zu stellen, was hat er denn? Was hat er denn zu geben? Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Kurz gefasst, Vollmacht. Bis Dezember war ich ja noch Pastor in Freiberg und wir haben immer den ersten Mittwoch im Monat als Gebetsstunde gehabt. Haben wir miteinander gebetet für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Land, für verfolgte Christen und für unsere Politiker, für Politik und was weiß ich, was uns eingefallen ist. Und dann war mal eins, dass eine Frau aus der Gemeinde mich anrief und sagte, du, würdest du mit mir nach Jakobus 5 beten? Ich habe da schon mal so gute Erfahrungen gemacht. Ich sage, klar, gerne, können wir machen. Ich sagte, nächsten Mittwoch ist da wieder die Gebetsstunde, ich würde vorher kommen und dann wird, ne, da passt kein extra Weg, sie wohnt da außerhalb. Ich sage, ja, können wir so machen. Gespräch beendet und wo ich aufgelegt hatte, habe ich gedacht, warum eigentlich vor der Gebetsstunde? Warum nicht in der Gebetsstunde? Habe sie wieder angerufen, habe gesagt, du, was wäre, wenn wir das in der Gebetsstunde machen? Das gehört doch in die Gemeinde. Ich sagte, okay, ist auch in Ordnung. Und dann haben wir diesen einen Mittwoch dazu genutzt, wirklich bei uns zu bleiben und haben gesagt, ich habe dann gefragt, wer außer Elke möchte noch mit sich beten lassen? Wer hat eine Not? Und dann meldeten sich Leute. Und dann haben wir als Älteste mit diesen Personen gebetet, haben sie nach Jakobus 5 mit Öl gesalbt. Ja, und ein paar Wochen später kommt eine Person, für die wir gebetet haben, zu mir und sagt, du, ich wollte dir mal sagen, meine Schmerzen sind weg. Und dann kommt eine andere Person und sagt, bei mir ist schon besser geworden. Und ich gestehe euch, ich war richtig ein bisschen erschrocken über mich selber. Ich habe mit denen gebetet, aber ich habe gar nicht wirklich geglaubt, dass da was passiert. Hat Gott mich richtig beschämt. Und da habe ich so gedacht, bei diesem Stichwort Vollmacht. Gott hat seine Vollmacht in unsere Gemeinde, in eure Gemeinde gelegt. Und die Frage ist, wie leben wir damit? Wie gehen wir damit um? Nutzen wir das? Vielleicht sitzen wir sogar auf einem Riesenschatz und beklagen, was wir alles nicht haben. Und sind doch die reichsten Menschen der Welt. Vielleicht nicht mit Geld. Ich wünsche uns den Mut, die Vollmacht, die Jesus uns gegeben hat, zu entdecken und zu leben. Dass wir den Mut haben, im Namen Jesu die Dinge zu sagen, Menschen zu sagen oder an Menschen zu tun, die Gott uns aufs Herz legt oder die, ja, wo Menschen heil werden. Das ist Vollmacht. Und die hat Gott längst in uns hineingelegt. Ich wünsche uns eine große Portion Vertrauen und eine große Portion Hingabebereitschaft. Und beginnen wird beides wohl mit Ora et Labora, mit diesem arbeitenden Beten und betenden Arbeiten. Und mit Blickkontakt. Blickkontakt zu Jesus und zu Menschen. An der Tempeltür, aber nicht nur dort. Vor vielen Jahren, während des Studiums, waren wir mal in Volkenroda, um die Ecke hier in dem Kloster. Und der damals geistliche Begleiter, der da mit uns gewesen ist, der hat ein bisschen aus der Geschichte des Klosters nach der Wende erzählt. Da gibt es etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Da hat er nämlich erzählt, wie dieses Kloster wieder aufgebaut wurde und wie sie da wirklich viel gearbeitet haben. Und dann war ein Satz, der hat bei mir eingeschlagen. Er sagte, wir haben viel gearbeitet, aber das Wesentliche haben wir gefunden. Und das wünsche ich uns, dass wir Mut haben anzupacken, aber dabei das Wesentliche finden, weil Gott es längst bereitet hat. Amen.